Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Den Mitschnitt einer weiteren Folge unserer Reihe Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch können Sie jetzt hören. Ausgewählt haben wir für heute eine Debütantin, Eva Maria Leuenberger. Einen der bedeutenden Schriftsteller, zugleich Lyriker und Romancier, Peter Huchel-Preisträger, unter vielen anderen Gerhard Falkner. Und beide Projekte befassen sich ganz dezidiert mit Landschaft, mit Natur, ihrer Wahrnehmung, ihrem Erkenntnispotenzial. Außerdem werden wir über den US-amerikanischen Lyriker Jerome Rothenberg und seinen Band Polen 1931 sprechen. Und wie immer haben die Kritikerinnen und Kritiker Empfehlungen mitgebracht für Sie. Herzlich willkommen zu Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Wir sind zu Gast in Frankfurt in der historischen Villa Metzler. Wir, das sind neben mir Jan Bürger im Deutschen Literaturarchiv Marbach, unserem Kooperationspartner, unter anderem Leiter des Siegfried-Unselt-Archivs. Gregor Dotzauer neben ihm ist vom Berliner Tagesspiegel und die Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger ergänzt unser Team. Außerdem eben Birgitta Assheuer, die Schauspielerin und Sprecherin, für die Leseparts vorgesehen sind. Ich bin Barbara Walster. Dekarnation mit einem K heißt der Gedichtband von Eva Maria Leuenberger, also nicht Decarnation. Im Englischen gibt es das Wort. Wahrscheinlich haben wir eine Ahnung davon, was Inkarnation bedeutet, beziehungsweise Reinkarnation, Begriffe aus der Religion, aus esoterischen Lehren. Jan Bürger, wohin führt uns dieser Titel?
Ja, der Titel, da könnte man sagen, für ein Buch ist es ein bisschen eine Zumutung. Ne? Man hat eine Debütantin, die stellt sich hin und sagt, ich nenne meinen ersten Lyrikband Dekarnation. Und ich vermute, die meisten müssen erstmal nachschlagen. Man kommt dann relativ schnell in den Lexika oder natürlich heute in Wikipedia dazu, dass es eben tatsächlich das ist, was man spontan versteht, wenn man ein bisschen Latein kann, die Entfleischung. Also tatsächlich das Loswerden, alles Weichen, alles Sinnlichen und das Übrigbleiben der Knochen. Das ist erstmal ein mutiges Bild, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es auch eigentlich ein ganz schönes Bild für die Lyrik und Gedichte an sich. Denn der Knochen hat zwar immer was Erschreckendes, der Knochen wird natürlich sofort mit dem Tod assoziiert, aber andererseits ist der Knochen ja genauso individuell wie unser lebendiges Gesicht. Und Knochen sind auch so etwas wie Erinnerungsspeicher und sie halten sehr viel länger. Und wenn man das wiederum jetzt auf ein Gedicht bezieht und vielleicht als Debütantin eine Form sucht, die eben nicht alle Klischees des Debüts erfüllt, dass man über sein eigenes Leben schreibt, dann kann das ein sehr anspruchsvolles poetisches Programm sein, was auch dahinter steht. Dekarnation. Und das ist hier, glaube ich, schon der Fall.
2014 und 2017 war die Schweizerin Eva Maria Leuenberger Finalistin in Berlin beim Open Mic, bei diesem Wettbewerb. Sie hat in Bern Anglistik studiert, dann in Biel am Schweizerischen Literaturinstitut. Was ist das für Sie für eine Stimme, die sich da versucht, Gehör zu verschaffen?
Ich schließe vielleicht noch mal an den Gedanken an, den Jan Bürger eben geäußert hat, weil mir das sehr gut gefallen hat mit der Dekarnation als exemplarisch für Lyrik und für lyrisches Sprechen. Ich glaube, die Stimme von Eva Maria Leuenberger versucht tatsächlich auch eine Art von Poetik oder Poesie der Dekarnation vorzubringen. Der Band ist sehr ökonomisch, ist das tatsächlich auch von Beginn an. Also die Gedichte sind sehr kurz, die Verse sind sehr kurz, spielen mit viel weißem Raum drumherum, mit dem Arrangement auf den Seiten, und wir haben eine Reduktion wirklich auf die Grundvokabeln poetischen Sprechens. Von Licht, von Körpern ist die Rede, und zum Ende des Bandes hin wird diese Konzentration tatsächlich noch stärker durchgeführt, also bis das Ganze wirklich in ein Fade-out mündet über einzelne Verse. Also tatsächlich scheint eine Poetik der lyrischen Dekarnation auch Programm für diesen Band zu sein.
Naja, und ähnlich wie bei einem Skelett, es ist ja tatsächlich auch angedeutet, wahrscheinlich ein Dinosaurier-Skelett auf dem Cover, ist es eben auch so, dass dieser optische Eindruck, die grafische Dimension, bei diesen Gedichten eine sehr große Rolle spielt. Das macht sie nicht unbedingt tauglich für eine Radiosendung, aber es ist wichtig, das zu betonen. Und spannend ist, es sind vier Zyklen, auch das ist untypisch eigentlich für eine Debütantin, dass man nicht mit einzelnen Texten auftritt, sondern ganz klar größere Formen entwickelt, vier Zyklen. Der erste Zyklus tritt noch mit relativ kompakten Gedichten auf, die auch relativ normal sind, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Im zweiten Zyklus, der heißt Schlucht, und plötzlich gibt es auch innerhalb der Verse, das sind Verse, die länger werden, aber innerhalb der Verse gibt es so etwas wie schroffe Einschnitte, wie tatsächlich wie Löcher, wie irgendwie so Felsspalten. Man merkt plötzlich, da ist wirklich Weißraum mitten im Vers drin. Das ist etwas, das kann man schwer akustisch vermitteln, aber es nimmt es ganz stark auf. Und offenbar ist es ein Konzept, dass man dann im letzten, vierten Zyklus eine Kombination aus beiden hat. Dann gibt es eher diese kürzeren Gedichte wieder, die sich auch zu einem Zyklus fügen. Aber auch diese kürzeren Gedichte haben plötzlich innerhalb der Verse diese Weißräume, diese Löcher, und lösen sich tatsächlich auf in eine Art Pulverisierung. Man hat wirklich den Eindruck, wir als Lesende, als Publikum, legen im Grunde vielleicht auch das Fleisch um diese Gedichte herum. Also sie sind tatsächlich auch Experimentieranordnungen.
Also Deklamation war für mich das weitaus schwierigste Wort in diesem Band, den ich als eine große Schöpfungsgeschichte gelesen habe. Also wirklich von einer Genesis, eigentlich bis einer Apokalypse, von einer Zeit, in der der Mensch noch gar nicht erschienen ist auf dieser Welt, bis einer Zeit, aus der er wieder verschwunden ist. Und zwischendrin taucht jemand auf, der überhaupt erst in der Lage ist, die Elemente, die da auftauchen, zu trennen und zu benennen. Und diesen ganzen Weg geht dieser Band auf wenigen Seiten mit schlichten Worten, die also eigentlich in großen Permutationsmustern dauernd vor sich hergeschoben werden, immer weiter und tiefer nach. Insofern hat er einen ungeheuren Ehrgeiz auch. Also für ein Debüt ist das schon sozusagen das, was man eigentlich an einem Leben sonst sich versuchen würde.
Birgitta Assauer wird jetzt vielleicht als erstes Mal, damit wir einen Eindruck haben, lesen.
Tal. Hier ist ein Tal in vorhergesehener Form mit Berg und Bach und grüner Wiese. Am Rande des Baches, am Ende der ersten Äderung, wächst Moos über die Steine, zieht flaumig über die Ränder hinweg. In diesem Tal lebt niemand mehr und niemand kennt den Weg. Ich wache auf, am Rande des Baches, und höre das Wasser. Der Mund spricht ein Wort und ordnet es in die Hügel ein. Am Bachufer, die Decke aus Moos, ich spüre den Boden, wie er nachgibt unter mir. Der Bach, lang und laut, beachtet mich nicht. Hinter dem Wasser, die Anfänge von Licht, splitternd, gehüllt ineinander, wie Arme, schlingend, auf der Haut perlt das Wasser in Tropfen. Licht, darin der Himmel, ein Boden.
Vielen Dank, Birgitta Assauer. Aus Tal, aus dem ersten Zyklus war das. Tal, Moor, Schlucht und wieder Tal heißen diese Naturbeschreibungen, diese Evokationen von Orten, die sich entleeren. Oder
und dieses Ich, von dem die Rede war, ist natürlich kein individualistisches Subjekt geworden, ist Ich, sondern ist wirklich nur ein Gehäuse der Wahrnehmung, was, wenn es in sich hineinschaut, das Gleiche findet, wie wenn es auf die Erde guckt. Es gibt Gedärm und Muskeln dieser Erde, es gibt Gedärm und Muskeln in diesem Menschenkörper. Dieses Ich öffnet sich selbst, also es reißt dann an der Haut auch und öffnet sich dann nach außen. Also es ist innen und außen verschwimmen in dieser Wahrnehmung.
Und die Körpergrenzen verschwimmen, also wenn das Teil auch von einer bestimmten Körperpoesie hier ist, ist wirklich entscheidend, dass die Grenzen zwischen dem menschlichen Körper und der Natur, die Haut wird durchlässig, auch die Grenze zwischen Leben und Tod scheint durchlässig zu werden. Und dieses Ich, was in dem ersten Zyklus sehr, sehr präsent ist, wird ja auch nochmal weiter durchgespielt. Also es ist zuerst dieses erlebende, wahrnehmende Ich, dann ist es ein beobachtendes Ich im zweiten Zyklus, wo dem bestimmte Dinge zugetragen werden. Es erweitert sich dann, oder es wird zu einem Du im dritten Zyklus, und im vierten Zyklus ist dann Wir dominant.
Ganz spannend wird in diesem Zusammenhang der Zyklus Moor. Der Zyklus Moor handelt tatsächlich von Moorleichen. Das ist vielleicht das einzige Moment, wo man denkt, das ist eine junge Frau, die das schreibt. Wahrscheinlich jeder, der mal mit Moorleichen konfrontiert wurde, das ist meist bei den norddeutschen Leuten so, als Kind findet man das ungeheuer faszinierend, diese lederartigen Gerippe, die dort in den Museen liegen, in Schleswig oder eben in Dänemark. Sie schreibt tatsächlich über den Tollundmann und über die Frau von Elling. Und poetisch betrachtet, als Metapher betrachtet, und wenn man über diese Entfleischung nachdenkt, ist eine Moorleiche natürlich was ganz Besonderes. Du hast irgendwie dieses Wegschrumpfen der flexiblen Masse des Fleisches. Die Haut bleibt da, ist eingedunkelt, fixiert. Bei diesen dänischen Moorleichen sieht man eben die Haare auch noch sehr. Das findet man als Kind sehr beeindruckend. Man hat irgendwie ja den Eindruck, das ist geisterhaft, das ist gespenstisch, aber es ist dem Leben doch sehr nahe, diese sehr alten Menschen dort, die man sieht. das, was Sie vorhin gesagt haben, diese Vermessung der Grenze zwischen Außenwelt und Innenwelt, diese Neudefinition, das führt es natürlich nochmal zusammen. Und sie ist so mutig, dass sie dann tatsächlich auch aus der Perspektive der Sterbenden schreibt in diesem Moorleichen-Zyklus. Da wird es mit dem Ich nochmal diffiziler.
Die beiden Moorleichen sind eine der wenigen Stellen, wo tatsächlich etwas beschrieben wird, etwas Äußeres beschrieben, was es gibt. Also alles andere ist wirklich aus Sprache eigentlich gemacht, erfunden, konstruiert, erschaffen in diesem Moment und zeigt nicht äußere Natur, sondern höchstens, wie sie sein könnte.
Und wenn man so in die österreichische und Schweizer Avantgarde guckt, der 60er und 70er Jahre, dass es so eine Erschaffung von Topografie im poetischen Raum gibt. Und ich finde, es funktioniert wirklich, dass wenn man sich einlässt und Gedicht nach Gedicht liest, hat man in diesen Talgedichten gerade dann doch etwas wie, ja so, man sieht den einen Fels, man sieht die Tannen, die so wunderbar wie ihr Laub abstreuen, pulverisieren sich auch, wie, obwohl sie ja immer grün sind, auch dekaniert werden. Und es funktioniert wirklich, plötzlich sind es Räume. Und das ist auch diese grafische Dimension, die sie sehr stark macht. Ist ja auch eine Dimension von Lyrik, die viel zu oft vernachlässigt wird.
Ja, sie versucht es aber auch durch einen sehr suggestiven Sound, der mir von Zeit zu Zeit ein kleines bisschen zu aufdringlich wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Einschätzung teilen. In einem Gedicht heißt es, du richtest deinen Körper auf, vor dir liegt, du spürst den Wind, die Stille, du spürst das Wasser. Ich habe dann sofort das Buch automatisch ein Stückchen weiter weggehalten, weil mich das so an autogenes Training oder Suggestion erinnert. Und ich möchte eigentlich nicht gesagt bekommen, was ich spüre und fühle. Es ist übrigens auch ein kleines Problem an dem Klappentext, also aus der Kategorie Klappentexte, wie sie nicht sein sollen. Da wird, glaube ich, der Autorin, der Debütantin einen Bärendienst erwiesen, in dem es auch heißt, wir erleben eine Vermenschlichung der Natur, wir hören den sprechenden Toten zu, wir betrachten Moorleichen. Man kann selber lesen und für sich entscheiden.
Ja, aber das Du ist natürlich genauso eine Funktion der Eingrenzung des Individuums wie das Ich. Und es gibt auch Stellen, wo das ganz gut funktioniert. Man darf keine Angst vor Pathos haben bei diesen Gedichten. Also die haben schon eine gewisse Wucht, aber da gibt es dann wieder so Stellen wie, stell dir vor ist schon vorsichtiger, also stell dir vor, die Haut fällt von dir ab, wie die Rinde einer anderen Zeit. Das fand ich also unmittelbar einleuchtend erstmal und ziemlich stark.
Dieses Buch streckt sich auf andere Weise noch nach etwas Großem, nämlich durch die Zitate.
Darauf wollte ich unbedingt hinaus, denn ich habe vorhin schon kurz gesagt, dass sie Anglistik studiert hat, Eva-Maria Leuenberger, und es sind sämtliche wichtigen angelsächsischen Dichterinnen, die wir so kennen, von Anne Carson über Emily Dickinson, Louis Gluck, erwähnt. Ja. Intertextualität ist ein ganz bestimmendes Merkmal in diesen Gedichten. Was ist das? Ist das sich einschreiben in Tradition? Ist das eine Art Vergewisserung? Wie lesen Sie das?
Was ich hier ganz schön finde, ist, das macht sie, sie montiert manchmal die englischen Zeilen einfach in ihre Gedichte hinein. Das ist wie so eine Gegenstimme, die man plötzlich hört. Das ist ganz klar, das ist ein Zitat, aber es ist auch eine andere Klangfarbe, die auch funktioniert in den Gedichten. Dekanation ist auch ein Wort, das kommt aus der Ethnologie, aus der Archäologie, und es hat auch was mit dem Anspruch zu tun, dass Lyrik nicht unbedingt nur gefühlsbetont sein muss, sondern auch ein Mittel der Erkenntnis sein kann. Und das erlebt man ja auch beim Lesen von Emily Dickinson, dass das ja bei aller Esoterik, die Dickinson auch mitbringt, immer irgendwie rational ist. Und das ist ja immer eine Form des Denkens, immer eine Struktur des Denkens. Und so etwas versucht sie, glaube ich, auch. Es ist überhaupt erstaunlich, wie wichtig Emily Dickinson für die deutschsprachige Gegenwartslyrik geworden ist.
Einfachheit und Tiefe, ja. Bei Dickinson, ja, das trägt auch bei zu diesem Permutationsspiel, was sie mit allem spielt. Einfachheit und Tiefe kann man von Jerry Graham nicht behaupten, zumindest die Tiefe ja, die Einfachheit nicht. Ich finde, diese Texte bräuchte es nicht, weil man nickt da schon oder zwinkert Leuten zu, die sich damit auch auskennen. Also sie sind nicht konstitutiv für diese Texte, finde ich.
Also Sie meinen, es ist angeklebt, ja?
Ich finde, manchmal funktioniert es schon als Gegenstimme, nicht immer, aber und manchmal funktioniert es.
Nein, sie funktionieren als Text in sich, aber sozusagen, wenn ich dann nachgucke und sage, ach Mensch, da hat die Endzwanzigerin, die große, alte John Ashbery-Nachfolgerin Jerry Graham zitiert, dann denke ich, naja, musst du es so oft machen.
Da wird es aber dann wirklich heikel, weil diese dazwischenredenden Stimmen sehr zahlreich sind. Also bis auf den Moor-Zyklus sind alle Zyklen auch von Motti eingeleitet, und Anne Carson wäre auch unbedingt noch zu erwähnen, die kanadische Altphilologin, die die Neuübersetzung von Euripides-Dramen beispielsweise vorgelegt hat. Und es bedeutet natürlich auch immer einen Bruch, wenn es in die englische Sprache reingeht. Das scheint eine sehr bewusste Entscheidung zu sein. Man hätte ja auch auf deutsche Euripides-Übersetzungen zurückgreifen können. Es ist grundsätzlich die Frage, ob sie sich damit einen Gefallen tut, sich wirklich so breit aufzustellen über diesen US-amerikanischen Kanon.
Ja, aber so einen weiblichen Kanon mal aufzubauen, finde ich gar nicht so verkehrt. Ne?
Stimmt, es kommt kein einziger Mann vor.
Mhm. Das ist doch, Richard Zeichen.
Mhm. Okay. Ja, und indirekt natürlich Seamus Heaney.
Blick in meine Notizen.
Heaney, natürlich Heaney ist Heaney, natürlich ja. auch anwesend durch die Moorleichen, über die er geschrieben hat. Nicht? Also, und zwar die beiden, Toll und Mann. Und
ja, im Grunde auch über das große Thema. Ich meine, Heaney hat eine andere Leichtigkeit, aber dieses ja, sich selbst neu definieren in der Natur, in der Umwelt, die uns umgibt, das ist ja auch das Lebensthema von Heaney.
Wir sprachen über Eva-Maria Leuenbergers Gedichtband Dekanation, der im österreichischen Droschel Verlag erschienen ist. Jetzt kommt Maren Jäger mit ihrer ersten Empfehlung. Der war Österreicher, nicht nur Schriftsteller, sondern auch Architekt und Kritiker. In diesem Frühjahr, im März, ist Friedrich Achleitner verstorben. Er gehörte zur legendären Wiener Gruppe. Mit ihr sind Begriffe wie konkrete Poesie, experimentelle Poesie verbunden. Er hat häufig im oberösterreichischen Dialekt geschrieben, nicht so in Wortgesindel, dem Band, den Sie ausgesucht haben. Maren Jäger, warum Friedrich Achleitner?
Ja, Friedrich Achleitner war, Sie haben es gesagt, Frau Walz, er war Architekt, aber er war auch Architekt der Worte. Er hat Architekturpublizistik in kleiner wie in großer Form beherrscht, hat Architekturfeuilletons geschrieben, auch eine Geschichte der Architektur Wiens im 20. Jahrhundert, aber eben auch der Worte. Er hat mal von der Bewohnbarkeit der Sprache geredet und die Prinzipien der Architektur, also Ökonomie, Prägnanz und der scharfe Blick auf den Werkstoff Sprache und auf den Raum, der diesen Werkstoff umgibt, das sind Dinge, die auch seine Literatur beeinflusst haben. Ab 2003 erschien in der österreichischen Tageszeitung Der Standard Miniaturen, kleine literarisch-architektonische Sprachkunstwerkchen, die in 5 Bänden versammelt sind, bei Scheuner erschienen. Und der 5. Band, das ist das Buch, was ich Ihnen als Tipp mitgebracht habe, Wortgesindel, erschien zum 85. Geburtstag des Dichters. Und auf dem Schutzumschlag sehen Sie ein Faksimile eines Notizzettels, Wortgesindel, in Rot geschrieben und umrandet. Und Sie sehen auch die Alternativtitel, gegen die er sich durchgesetzt hat, Zeigefinger in der Tat, ich träume nicht in eigener Sache, Dings, all das ist es nicht geworden, sondern Wortgesindel. Dem Band ist ein Zitat von Fritz Mautner als Motto vorangestellt, einem der großen sprachphilosophischen Philosophen Österreichs. Sprache ist ein Werkzeug, mit dem sich die Wirklichkeit nicht fassen lässt. Und der Architekt Achleitner nimmt jetzt dieses Werkzeug in die Hand, lässt die Wirklichkeit auch mal links liegen, aber das Werkzeug selber fängt unter seinen Händen an zu funkeln. Und er nimmt die Sprache beim Wort. Und das ist tatsächlich der Trick in diesem Buch, was sehr, sehr viel Vergnügen bereitet. Die Sprache ist gewissermaßen der Protagonist und er widmet sich jetzt der Sprache kritisch, skeptisch, aber durchaus immer liebevoll und lässt also das Wortgesindel durch diesen Band wimmeln. Es wird ein für alle Mal in avancierter Aufschnittkunde der Zusammenhang von Scheibchenweise und Salamitaktik geklärt oder es wird eben auch der Informationsmüll sortiert und ja, nicht entsorgt, sondern wiederverwertet.
Informationsmüll. Am 23. Mai ging Federico Blasel um 9 Uhr morgens über den Roten Platz. In welchem Jahr konnte nicht mehr festgestellt werden. Somit gehört diese Mitteilung zum wertlosen Informationsmüll und kann vergessen oder gelöscht werden. Die Tatsache, dass sie hier trotzdem festgehalten wird, ist eine literarische Anmaßung und kann nur Leute interessieren, die eine etwas über der Norm liegende poetische Empfindsamkeit haben. Diese Mitteilung bleibt Informationsmüll, allerdings mit dem Privileg, geschrieben worden zu sein. Damit stehen einer gedankenlosen Entsorgung beachtliche Hindernisse entgegen, was, unter uns gesagt, wie schon erwähnt, eine Anmaßung ist.
Ja. Wortgesindel ist mit seinen kleinen Texten ein sehr, sehr großes Vergnügen, meine Damen und Herren. Und Der Band ist witzig, erhellend und fast schon, ja, könnte man sagen, im kantianischen Sinne zweckfrei und heiter. Und das war meine kleine Verneigung vor dem großen Friedrich Achleitner.
Wortgesindel, dieser Begriff hat es auf die Titelseite geschafft oder zum Titel geschafft. 2015 ist der Band im Wiener Schollnai Verlag erschienen. Und die Angaben zu sämtlichen Titeln, die wir heute erwähnen, finden Sie wie immer auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Gedichte en plein air nennt Gerhard Falkner seinen Band Schorfheide. Also einmal im Haupttitel eine Ortsangabe, diese Region nordöstlich von Berlin. Und dann, wenn man so will, einen methodischen Hinweis. Plein air Malerei, das war die Suche nach natürlichen Verhältnissen, nach Licht, Schatten, nach dem richtigen Ausschnitt, nach dem angemessenen Ausschnitt. Und es handle sich um, Zitat, keine reine Freilichtpoesie, schreibt Falkner in seinem Schlusswort. Worum denn, Gregor Dotzauer?
Gerhard Falkner ist seit vielen Jahren ein verhinderter Romantiker, würde ich sagen. Er wäre gerne ein zweiter Hölderlin geworden, den gab es aber nun. Und Hölderlin ist aus der Zeit gefallen, deswegen hat er eine Hölderlin-Reparatur vor vielen Jahren vorgeschlagen und hat Sprachschichten kollidieren lassen. Er hat in den Ignatien, einem großen Zyklus, sich versucht an Rilke, auch den, der hat ja auch das eine oder andere mit seinen Dionyse-Elegien geleistet und ist auch mit denen zusammen gerumpelt. Und hier rumpelt er mit der gesamten Naturlyrik bis eben zur Romantik zurück. Ich würde aber sagen, wenn man selbst in das 20. Jahrhundert guckt, zu Lörke, zu Peter Huchel oder vielleicht Sarah Kirsch, die die meistgelesene Naturlyrikerin war, dieses Jahrhunderts in den letzten Jahrzehnten bis zu ihrem Tod, dann ist das ein Versuch, gegen alle Wahrscheinlichkeit doch noch so etwas für Naturlyrik zu schreiben, indem man die Störgeräusche, die in dieser Natur vorkommen, vermeldet, indem man den Hervorbringungsprozess dieser Texte mit Theorie auflädt, auch das macht er ja immer wieder, und indem man Fachsprachen aller Art, auch Naturfachsprachen, damit hinein. Also es ist in gewisser Weise ein typischer Falkner, der ein Projekt fortführt. Und ich finde, auf seine Weise tut er das mit mehr Bravour als in den Vorgängerbänden.
Mann Jäger nickt heftig.
Ja, das Ganze wird Falkner-mäßig auch wie in den Vorgängerbänden auch wieder theoretisch sehr stark flankiert und aufgeladen, auch durch die entsprechenden Paratexte, ne, indem er sich entsprechende Ziele setzt. Ich weiß nicht, ob es fair ist, aber wir könnten ja auch mal versuchen, Falkner an diesen selbstgesteckten Zielen zu messen. Diesem Band ist ein Bekennerschreiben vorausgegangen, auf das auch im Band verwiesen wird. Es gibt wie immer einen Anmerkungsapparat, es gibt ein Schlusswort und diese Agenda, die er hat, das Naturgedicht auf neue Beine zu stellen, weil da sehr viel Unsinn mitgetrieben wird. Er ist da durchaus polemisch unterwegs und schreibt in diesem Bekennerschreiben, wenn nun Dichter wie Ego-Shooter in der Natur unterwegs sind, um poetische Lexeme zu erlegen und Credits zu sammeln, hat das meistens nur Quatsch zur Folge. Also schauen wir mal, ob Gerhard Falkner das besser macht.
Ja, aber das Zitat zeigt auch schon ein Problem. Ich meine, das ist auch ein bisschen gemein gesagt randschmeißerisch. Also so ein Wort wie Quatsch zu bringen, wie Ego-Shooter, das mag vielleicht in der Lyrikszene oder bei traditionellen Lyriklesern für Irritationen sorgen, aber das ist genau das, was das Feuilleton hören will. Und das ist auch das, was ich ein bisschen als Problem sehe. Ich meine, es ist schön, wenn man einen Autor in der Gesamtheit sieht und ihn im Grunde ja diesen neuen Band als Teil eines Gesamtwerkes sieht, was ja schon relativ groß ist bei Falkner. Aber ich finde, Gedichte müssen auch für sich stehen. Und wenn ich diese Gedichte für sich nehme, dann sehe ich, dass jemand wirklich, also das, was wir vielleicht bei Leuenberger ein bisschen zum Vorwurf machen, dass sie sich an ja oft zitierte Vorbilder anlehnt, Falkner bringt wirklich jede Theorie, die in den letzten 30 Jahren irgendwie en vogue war, und bringt sie irgendwie in irgendeinem Gedicht in Anschlag. Dann sagt er behauptet, er geht in die Natur und schaut genau hin, was macht er? Er hört eine Nachtigall, das hören viele Lyriker, das kennen wir ja schon, aber wie hört er sie? Er hört sie vielstrophig. Also das ist ja wirklich das Banalste. Es kommt dann eben so ein bisschen herumgerede. Aber da gibt es andere Nachtigallen-Gedichte auch in den Bänden, die wir heute mitgebracht haben, die da wirklich viel versierter sind und wo dann vielleicht dieses Phänomen, was man wirklich beobachten kann, wenn man in die Natur geht im Moment, dass die Nachtigall gegen den Verkehrslärm ansingt und lauter wird als die Autos, so etwas kann man auch tatsächlich wahrnehmen. Er sagt dann, Gesangene erfindet ein Wort, das Gesangene austeilen, das vielfach Gesangene und Geschmetterte von oberster Höhe, Also das ist irgendwie die zweite Reihe Romantiker, ne?
An anderer Stelle fährt einfach der BMW knattern durch die Schorfheide. Da würde ich sagen, das ist auch billig zu sagen. Yeah. So what, ja. Ich glaube, die Frage wäre eher, ob man mit den Theoriekonstrukten, die er daran trägt, die auch zum Teil einige Jahrzehnte alt sind. Also wir sind eigentlich auf dem Stand End 80er Jahre. Wir sind bei Lyotard und schwere Postmoderne und so weiter. Also ob man nicht eine andere Herausforderung Tullio herantragen könnte in der Art und Weise, dass man eben die Herausforderung, die diese Natur selbst erlebt, in diese Gedichte hineinträgt. Also indem man das indische Springkraut hier in die Schorfheise trägt, indem man die Lindenspinnmilbe, ja, die Linden zerstört, da auftreten lässt. Eine gestörte Natur, die nicht der Mensch mit Theorie noch zusätzlich aus dem Gleichgewicht bringen muss.
Es gibt einen Epilog, ein Gedicht ganz zum Schluss, da nimmt er Bezug auf Bertolt Brecht. Und darin heißt es, von Natur hatte er keine Ahnung. Mich würde es noch mal ein bisschen genauer interessieren, was für einen Blick Falkner auf die Natur hat, auch im Vergleich mit Eva Maria Leuenberger. Wie lässt sich das beschreiben?
Der Blick von Falkner auf die Natur ist sicherlich kein unschuldiger. Ja. Falkner ist mit allen Wassern des postmodernen Dichters gewaschen, muss man sagen, und trägt all sein Wissen und auch seine Lektüren im Rucksack. Ja. Und dieses Wissen redet ständig dazwischen. Das heißt an einer Stelle, ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen, weil sich so viel Droste in mir angesammelt hat. Also kein Moor ohne Knabe. Und auch die Natur ist quasi postmodern infiziert. Der Mond liest Klopstock, ist es, glaube ich, und der Käfer hat Kafka gelesen, aber das lyrische ich auch und es ist etwas gemein, weil ich glaube, also hat so eine kleine Spur von Hybris, Brecht darauf festzunageln und dann zu sagen, naja, er kannte sich wahrscheinlich eher mit Radwechseln etwas besser aus. Ne, auf dieses
Man weiß, dass Brecht ja so wunderbar Auto gefahren ist und ganze Familien ins Unglück gestürzt hat, die er überfahren hat, aber ich finde das ein bisschen oberlehrerhaft, entlarvt natürlich manches. Das ist so, wie man beim Taucher von Schiller feststellen kann, dass da Salz und Süßwasser durcheinander gehen. Das sind so Sachen, mein Gott, das ist ganz schön im Essay, aber ich finde es schon problematisch, sowas in Gedichten zu lesen. Und warum finde ich es problematisch? Ich glaube eigentlich schon, wir sitzen hier und diskutieren über Gedichte, weil wir doch überzeugt sind, dass eine poetische Erkenntnis zumindest genauso weit gehen kann wie eine theoretische, vielleicht sogar ein Stück weiter. Und vielleicht ist die poetische Erkenntnis, Gedichte sind ja auch Erkenntnismittel, der theoretischen, der Reflektierenden oft überlegen. Und indem Falkner so viel Theorie herbeizitiert, also viel mehr Theorie herbeizitiert als andere Dichter, große Vorbilder, finde ich, er vertraut mir zu wenig in die Kraft der Strophe, in die Kraft des Verses. Das geht damit einher, dass er, wie ich finde, auch nicht so besonders viel offenbar an den einzelnen Strophen arbeitet. Also Sie haben, das kann man natürlich sagen, das ist eine Geste, eine Form des Schreibens. Sie haben so etwas Improvisiertes, könnte man positiv sagen. Sie haben auch so etwas Notiertes, könnte man...
Sind Notate oft.
Notate.
Und, Ortsbeschreibungen ja, auch ja. oft, die und Anlassgedichte sozusagen.
Das ist schön, aber das sind genau die Dinge, die wir einem Debütanten, wenn er jetzt nicht irgendwie 60 plus wäre, vorwerfen würden. Und warum werfen wir ihm das nicht vor? Ich mag ihn ja auch, aber es ist irgendwie manchmal, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ich glaube, es gibt solche und solche Gedichte und sie werden immer dann besser, wenn die Theorie außen vor bleibt. Und der große Unterschied zu Leuenberger bestünde, glaube ich, darin, dass hier wirklich eine archaisierende Weltsicht stattfindet, wo die zeitliche Indexierung nur durch diese intertextuellen Verweise kommt. Und hier steckt sie natürlich durch die Theorien und so weiter, aber auch durch eine unmittelbar erkennbare Wirklichkeit drin und die auch künstlich ist. Also die Namen sind Namen und man darf die nicht wirklich auf der Landkarte suchen.
Naja, aber es gibt ja auch immer wieder richtig große Momente. Allein der Titel, Schorfheide. Wenn wir jetzt Schorfheide mit den Augen von Leuenberger lesen würden, dann würden wir eben nicht das Berlinerische, diesen realen Ort lesen, sondern wir würden sofort die Leiblichkeit, den Schorf, die heilenden Wunden damit lesen.
Die würden uns aufkratzen, sofort wieder.
Ist doch wunderbar. Also allein so ein Wort. Und dafür ist es ja wirklich groß. Ne? Also aber solche Momente sind ein bisschen zu wenig, finde ich. Ein bisschen mehr Selbstkritik wäre, glaube ich, gut.
Ja, und dennoch ruft er ja das Sublime und die Erlösung auch immer wieder herbei. Das darf man nicht vergessen. Also das ist das, was Gregor Dotzauer wahrscheinlich gemeint hat mit, er sei einer der letzten Romantiker.
Schorfheide. Der Wald ist die erste Zeile. Der Himmel seine Überschrift. Die Stämme stehen gedrängt wie Lettern. Nur verstehen wir ihre Schriftzüge nicht. Die blauen Reiher mit ihrem zielenden Blick ziehen über die nassen Wiesen mit ihrem amphibischen Wortschatz, um bei Kremmen zu rasten und durch die littoralen Regionen zu schreiten. Die zweite Zeile ist das Licht, das ihn durchfließt. Das Sonnenlicht. Nager und winzige Säuger retten sich zu den Störchen, die sie gleichfalls verzehren, während kleine Schlangen, die sich winden, uns seltsam betören.
Es gibt ein Gedicht bei Gerhard Falkner, das ist dem Oxford English Dictionary entnommen. What is a poem? Das ist die Definition aus dem Oxford English Dictionary. Aber was ist ein Gedicht für Gerhard Falkner? Was sind diese Notate, die und immer mit diesen Gängen verbundene? Es ist ja wirklich en plein air. Er hat nicht zu Hause geschrieben, sondern hat sich immer aufgemacht.
Sagt er.
Naja, er geht da mit den allergrößten Erwartungen natürlich dran. Die Lyrik, darüber hält er ständig Vorträge, ist die Königsdisziplin in der Literatur. Und sie ist Erkenntnismittel, sie sprengt die Alltagssprache auf, sie ist Widerstandsmittel. Also sie ist sozusagen der Schlüssel, mit dem man eine sich verdunkelnde Welt wieder aufsperrt und Licht hineinlässt, um es jetzt wahnsinnig pathetisch zu sagen.
Also das Pathos ist durchaus geboten, glaube ich, weil Gerhard Falkner auch, und das ehrt ihn sehr, sehr, ein Grundvertrauen in das Gedicht hat und sich das auch wirklich nicht nehmen und ausreden lässt von aller Theorie. Und ich muss ein klein bisschen zurückrudern, weil ich uns so auf die Theoriespur gesetzt habe. Gerhard Falkner kann man wirklich nicht zum Vorwurf machen, dass er nicht aufs Ganze ginge mit seinen Gedichten. Er hat sehr viel Freude am Reim zum Beispiel.
Zum ersten Mal seit Jahren.
Unbedingt. Und Sie finden alle Formen des Binnenreims in den Gedichten.
Den Binnenreim vertraut man mehr als im Endreim, aber den macht er richtig toll. Ne?
Er macht das wirklich toll. Also das klingt hervorragend. Da sind echte Ohrwürmer drin in diesen Gedichten. Folgt im Tanze dem hohen Ton mit seinem Glanze. Oder die Gedanken fanden Gefallen an allem, an Falken und Reitern, an Gerüsten und Leitern, an bunten Tüchern und an Stundenbüchern, an der Liebe, am Tod und am Scheitern. Also hier ist wirklich ein Dichter, der aufs Ganze geht. Und das gilt auch für das Bildinstrumentarium. Sie haben Vergleiche, das volle Metaphernaufgebot, dass zum Beispiel Kormorane wie eiserne Haken beschrieben werden. Das finde ich gut.
Ja, noch besser finde ich ehrlich gesagt so Sachen wie hier zum Beispiel in einem Gedicht grün wie Sprite. Grün bis ans Heft der im Wasser gespiegelten Klinge. Da wieder diese Scherbe. Früher waren diese Sprite-Flaschen ja auch so grün. Ne?
Sie sind es immer noch, glaube ich.
Ich weiß es nicht, aber sind immer noch. Aber das ist auf jeden Fall, jedenfalls ist toll. Stimmt, Sprite ist durchsichtig, aber die Flasche ist grün. Aber dann kommt grün, donnerstagsgrün. Es ist, und dann die Frösche, stellt man sich meist grün vor, obwohl die meisten braun sind, die Frösche klunkern. Also auch klunkern am Handgelenk Gottes, ist schon nicht schlecht. Das ist schon toll.
Nein, also ich finde ein bisschen... Nein, also an Sprachfunden muss man sagen, ist das schon von einer Virtuosität, die man eitel finden kann, die man übervirtuos finden kann. Aber das können nicht viele in diesem Land. Und deswegen wird er auch von vielen jungen Dichtern ja auch so bewundert.
Schorfheide, Gedichte en plein air, heißt der Band von Gerhard Falkner. Diese Gedichte sind im Berlin Verlag erschienen. Und weitere Angaben dazu können Sie auf der Website von Deutschlandfunk Kultur nachschlagen. Und dann, Jan Bürger, haben Sie mitgebracht nochmal einen Gedichtband, der in die Natur blickt, sich in dem Fall den Vögeln widmet. Das ist immer wieder ein Thema für Dichtung, auch für außereuropäische Dichtung, japanische Dichtung, arabische Dichtung. Alle haben immer wieder die Vögel ins Zentrum gerückt. Was, Jan Bürger, überzeugt Sie am Vogelwerk von Henning Zibritzky?
Ja, die Lyriker sind auch mal eng an den Musikern. Und wenn wir die Musiker ins Auge nehmen, besonders die Komponisten, besonders jemand wie Olivier Messiaen, dann sind wir natürlich ganz nah bei den Vogelstimmen. Und man kann auch zurückgehen bis in die Barockzeit, wo es auch die Bezugnahme auf die Vogelstimmen gab. Und ein bisschen hat er tatsächlich auch, der Henning Zibiritzky, nicht so bekannter Dichter, aber weiß Gott, kein Anfänger, er ist Ende 50. Alle paar Jahre bringt er ambitionierte, sehr schöne Gedichtbände heraus, schmale Gedichtbände. Und dieser neueste eben Vogelwerk erinnert es ein bisschen an einen unbefangen gelesenen Brockes. Wenn man so Brockes sich vorstellt, mit diesem, immer wieder den Garten beschreiben, immer wieder die Blumen beschreiben, immer wieder neue Farbbilder finden, immer wieder neue Nuancen beschreiben. So etwas macht er auch. Das wäre vielleicht das eine, worauf man sich beziehen könnte, um auch vielleicht ein bisschen von der Naturlyrik wegzukommen und der Naturlyrik-Debatte und hinzukommen auf so eine Frage, was ist denn Realismus? Was ist vielleicht auch noch mögliche Mimesis? Zum anderen habe ich auch den Eindruck, das ist ein bisschen so etwas wie der inzwischen ja sehr populäre, unter Lyrikern sehr populäre Zyklus Schmetterlingstal von Inga Christensen. Das ist eben diese Beschwörung von einer Gattung, dort die Schmetterlinge, hier die Vögel in immer neuen Gedichten. Inga Christensen macht das sehr streng in einem Sonettenkranz. Er macht das ein bisschen flatterhafter, aber es geht tatsächlich darum, Vogelwerk heißt das Buch. Und es sind 52 Beschreibungen von Vögeln. Vögeln, von denen wir die meisten alle kennen, also Amseln, Habichte, Mauersegler. Die Nachtigall kommt natürlich, das ist der Band mit dem, wie ich finde, gelungenen Nachtigall-Gedicht, was ausgerechnet in einem Parkhaus in Pasing beginnt. Auch Parkhaus in Pasing ist auch schon wieder, da merkt man, wie fein so ein Lyriker auch arbeitet mit diesen Alliterationen. Also er macht etwas Ähnliches wie Leuenberger. Er sucht tatsächlich auch in der Auseinandersetzung mit den Vögeln, in dem Zuhören der Vögel, im Angesicht der Vögel, versucht er auch tatsächlich, ja, das Ich im Verhältnis zur Außenwelt neu zu definieren. Und ich finde, er macht es liebevoll, er macht es überzeugend, er macht es ganz und gar heutig. Er beschreibt die Vögel, die unterschiedlichen Vögel, sehr genau. Das Gefieder, den Glanz der Augen, die Farbe der Schnäbel, das Wunder der Füße, also die Füße, Vogelfüße sind ja so vielfältig. Man guckt immer auf die Federn, auf die bunten Farben, man hört immer zu. Das kommt alles vor, aber es kommt eben auch immer das Störgeräusch vor. Es kommt immer die Bedrohung vor und es kommt auch das sehr Fremde vor. Also die Vögel, die ja wahrscheinlich eher mit den Dinosauriern verwandt sind, von denen wir Menschen uns ja doch sehr entfernt haben. Also das Fremde und das Nahe dieser viel zu unbekannten Nachbarn. Und das 52 Mal, ich finde es einfach rührend, ich finde es schön und es ist tatsächlich auch ein Erkenntnisinstrument. Und er schafft es teilweise mit einem Anspruch. Natürlich zitiert auch eher Dickinson herbei, natürlich nimmt auch eher Bezug auf Schamoschini, auch auf Ted Hughes. Aber bei den besten Gedichten muss er sich auch gar nicht hinter diesen Vorbildern verstecken. Henning Zipritzky.
Mauersegler. Viele, mit jedem Schrei neu angesetzt, von uns in der Luft gesucht, in der Stille, die dem folgt, als Flug gefunden, zart umrissen und erblickt, aus dem Himmel, wie durch Luken geworfen, winzige Rümpfe, Segel, im hohen Wind um den Kirchturm von Stari Grad, hinter dem die Sonne sinkt, gespielt. Jedes Mal wird es Licht bis zu uns hier unten auf dem leeren Platz, wenn einer fast gegen das Mauerwerk prallt und dem Scheitelpunkt blitzschneller Kehre im Moment vor dem Zerschellen jäh angehalten hergezeigt scheint, damit ein Strahlen aus der Sonne wie gezielt in den aufwärts ausgestellten Flügel fließt.
Vielen Dank, Birgitta Asheuer. Beim Göttinger Waldstein Verlag sind Henning Zipritzkys Gedichte Vogelwerk erschienen. Und jetzt wechseln wir ganz klar von der Natur zur Kunst. So würde es, glaube ich, dem Selbstverständnis von Charles Baudelaire entsprechen, der von einer Widerwärtigkeit der Pflanzen und des Natürlichen immer wieder gesprochen hat. Der Übersetzer Simon Werl hat 2017 eine hochgelobte Übersetzung von Charles Baudelaires Die Blumen des Bösen vorgelegt. Jetzt im Mai dann bei Rowohlt das Frühwerk des Klassikers, der Spleen von Paris.
Die Prosapoeme, der Spleen von Paris, gehören zu den letzten Werken von Baudelaire, die nach dem Tod auch erst erschienen sind, 1869. Es sind allerdings auch viele frühe Texte darin, Vorarbeiten. Es gibt die Novelle, die Fanfarlo, darin, in der er auch seine Lebensgefährtin Jeanne Duval, eine Tänzerin aus Haiti, sozusagen porträtiert hat. Aber die zentralen Texte, der Spleen von Paris, das sind ganz späte Texte, von denen zu Lebzeiten nur einige wenige in Tageszeitungen erschienen sind und die erst nach seinem Tod gesammelt herausgegeben wurden. Und sie sind, zumal in der Übersetzung Simon Werl, eigentlich das Faszinosum dieses Bandes. Es sind Stadttexte par excellence, wobei auch Gerd Falkner eigentlich ein Dichter der Stadt ist und sich nur hin und wieder mal einen Ausritt in die Schorfheide gönnt. Ich bin, glaube ich, diesen späten Texten zum ersten Mal begegnet, vor allem einem davon, Anywhere Out of the World. Baudelaire konnte ganz gut Englisch, auch weil er Poe übersetzt hat. Übersetzer. Ja. In einem Text von Antonio Tabucchi, in einem Erzählungsband Kleine Missverständnisse ohne Bedeutung, in dem er immer wieder diesen Text und diese Zeile umspielt hat und so weiter. Und da bin ich, glaube ich, auf diesen großen Vorläufer von Rimbaud aufmerksam geworden. Was ist das? Es ist wirklich ein Mixtum Compositum. Es gibt darin Albträume, es gibt Nachtstücke darin, es gibt Texte über die Einsamkeit am Tage in der großen Stadt. Und er hat damit auf jeden Fall ein Genre begründet, was erst im 20. Jahrhundert wieder groß zu Ehren kam. Gerade in Frankreich bei Francis Ponge zum Beispiel, bei René Char oder dann auch bei Yves Bonfoy gibt es das alles. Es sind Texte, die durch die Verdichtung und das absolut Unplotthafte etwas Dichterisches haben. Ansonsten würde man von der Struktur sie wirklich als narrative Texte wahrnehmen. Also sie sind weder rhythmisiert noch gereimt, aber sie haben eine Verdichtung und eine Verrücktheit, also eine, wo er seinem eigenen Affen Zucker gab, und er hatte ja da einiges, was da losspringen konnte, die ich einfach sehr heutig finde, zumal in dieser Übersetzung.
Poème en prose war das französische, Schlagwort dafür. Das, was wir jetzt hören, ist allerdings kein Poème en prose, oder doch?
Das ist eines aus diesen Texten der Spleen von Paris. Vielleicht als letztes noch, also es gibt bei ihm als Fortsetzung der Fleur du Mal, die im Vordergrund stehen, ja diese Doppelheit von Spleen und Ideal. Und Spleen wurde von Georgi ja immer mit Trübsinn übersetzt, dass es eher sowas, naja, schon Richtung Melancholie geht, und Ideal mit Vergeistigung. Also mit Spleen und Verrücktheit allein kommt man nicht weiter bei diesem Begriff.
Der Spiegel. Ein widerlicher Mensch kommt herein und betrachtet sich im Spiegel. Warum betrachten Sie sich im Spiegel, wo Sie sich dort doch nur mit Missfallen sehen können? Der widerliche Mensch gibt mir zur Antwort, Monsieur, nach den unsterblichen Prinzipien von 89 haben alle Menschen die gleichen Rechte. Also besitze ich das Recht, mich im Spiegel anzuschauen. Ob mit Lust oder Unlust, das geht nur mein Gewissen etwas an. Im Namen des gesunden Menschenverstandes hatte ich sicherlich Recht. Doch vom Standpunkt des Gesetzes hatte er nicht Unrecht.
Simone Weil hat Charles Baudelaires Der Spleen von Paris für den Rowohlt Verlag übersetzt. Da ist das Buch im Mai erschienen. Jerome Rosenberg, 1931 in New York geboren. Mehr als 60 Titel hat er veröffentlicht, als Verleger und Herausgeber gearbeitet. Der Begriff Ethnopoetics geht unter anderem auf ihn zurück. Insgesamt 3 große Anthologien sind dem gewidmet, und in den Anfängen seiner Karriere, in den späten 1950er Jahren, hat Rosenberg aus dem Deutschen übersetzt, darunter Celan, den er gekannt hat. 1987 war er zur Documenta eingeladen, also auch nochmal ein deutscher Bezug, und der Band Polen, so sagte er einmal, sei eine Erforschung der Quellen seiner Ahnen, in die jüdische Mystik Diebe und Verrückte Eingang gefunden haben. Marnieger, es ist eine durch und durch hybride Geschichtsschreibung. Anders kann man das doch nicht nennen, oder?
Das muss man tatsächlich so sagen, weil dieses Polen, was evoziert wird in diesem Band Poland 1931, Polen 1931 in der Übersetzung von Norbert Langer, ein zunächst mal imaginäres Polen ist. Er hat erst später das Herkunftsland seiner Eltern, die in den 20er Jahren in die USA gekommen sind, wirklich bereist. Ergebnis dann dieses Augenscheins, wo er nicht nur das Heimatdörfchen seiner Eltern besucht hat, sondern auch Auschwitz und Treblinka, ist dann der Band Churben geworden. Aber eben noch vor dem Besuch in Polen entstand dieser Band Poland 1931. Und dieses Polen, dieses imaginäre Polen, wird auf unterschiedlichste Weise evoziert, und zwar durch Topoi, Motive, Folklore zwischen Katholizismus und Einreden und in ganz unterschiedlichsten Formen. Also diese, ich glaube, es sind ungefähr 120 Seiten, die Sie in diesem Roughbook versammelt finden, präsentieren eine gewaltige Formenvielfalt. Da gibt es narrative Texte, es gibt Litaneien, man merkt sehr stark immer die orale Dimension der Lyrik von Jerome Rosenberg, also den mündlichen Vortrag natürlich auch noch rekurrierend auf diese Rituale und Zeremonien. Es gibt Amulette, die wie visuelle Poesie daherkommen, beispielsweise die Flüsse des Paradieses werden anagrammatisch angeordnet. Es gibt narrative Texte, es gibt Geschichten, Anekdoten. Also wir haben hier ein sehr reiches und in der Tat sehr hybrides Formenspektrum, was hier aufgerufen wird.
Und voller Versatzstücke, ne? Zwischen Priestern und Prostituierten, Polen und den USA, Sprünge und Assoziationen, die quer durch die Zeiten gehen.
Sprünge und Assoziationen zwischen dem, auch dem, dem Heiligen und tatsächlich dem Ketzerischen. Also es gibt einige Texte darin, besonders der Zyklus der Zeugnisse, die Testimony-Section, die Rothenberg selber als eine Etüde in Ketzerei und Pornografie beschreibt. Und diese Texte sind zum Teil unfassbar derb und vulgär und springen dann wiederum in den hohen Ton.
Gibt es etwas für Sie, was dieses Projekt zusammenhält? Vielleicht mal einer von den anderen.
Also,
ich glaube, wir haben gehört, dass man Jäger brennt dafür.
Es gibt zwei Dinge, die man nicht vergessen darf. Das eine ist, dass es sich wirklich eine komplett imaginäre Geschichtsschreibung, ist schon der falsche Ausdruck, handelt, um eine Aneignung von Geschichte, die er selbst nie erlebt hat. Er ist eben, wie wir gehört haben, in den USA geboren, hat aber talmudistische Vorfahren, einen ganz berühmten Rabbi in der Familie, der auftaucht. Ganz stark muss man, glaube ich, machen, dass er dieser Ethnopoet war. Die berühmteste Anthologie, die er geschrieben hat, hieß Technicians of the Sacred, Techniker des Heiligen, wo er eben die indigenen Kulturen Amerikas versammelt hat und so weiter. Und diese Formen, genau diese Formen, also das sind die Gedichte, Events heißen die, also Frauen-Events oder Alphabet-Events, das sind so Anweisungen. Gehe zum Baum, grabe da das unter. Also das sind wirklich Übernahmen aus indianischer Kultur und Literatur, die es wahrscheinlich auch nur sogar oral gab. Es sei denn, sie wurden auf Amulette geschrieben. Auch das halte ich für eine Zuschreibung oder für eine kulturelle Aneignung, bevor das in Verruf geriet.
Ja, die Events in dem Polenband sind allerdings tatsächlich Verfahren, die auf kabbalistische Rituale und Zeremonien rekurrieren. Es gibt ein anderes kleines Bändchen, das ich zumindest noch mal kurz in die Hand nehmen möchte, aus dem Hochrot Verlag Rituale und Events, wo man wirklich die Events versammelt findet aus allen Epochen und Kontinenten, unter anderem eben tatsächlich diese indianischen Zeremonien und Handlungen, von denen Rothenberg selber auch zeugt werden konnte, weil er eine Zeit lang unter den Seneca-Indianern gelebt hat und Angehöriger des Biberstamms war. Also er wusste durchaus, wovon er schreibt. Und er vermag eben diese Events auch rückzubinden. In den 60er Jahren ist das Original entstanden, und zwar war da in New York natürlich der Höhepunkt der, der Happening-Bewegung. Capro und andere Leute waren da unterwegs, und diese Rituale werden tatsächlich eng geführt mit diesem modernen Event-Verfahren. Mhm.
Ich weiß relativ wenig über den Autor, aber ich glaube, man sollte seine Kenntnis des Judentums auch hier nicht unterschätzen. Denn wenn wir uns das Jahr 1931 angucken und die späten 20er Jahre, da gab es eine große Bewegung, wo gerade das ja auch unter Juden oft im Verruf geratene Ostjudentum und oft diskriminierte Ostjudentum, wo das umgewertet wurde und wo die sogenannten Zauberrabbis aufgewertet und wiederentdeckt wurden. Und das ist ja genau die Zeit, in die er sich hier hineinträumt. Das ist ein bisschen so, als würde jemand irgendwie die Träume von seinen Vorfahren aufzeichnen. Ne? So, oder man träumt von seinen Vorfahren und zeichnet das dann auf und trifft dann manchmal doch Punkte, die irgendwas mit diesen Familientraditionen zu tun haben, die etwas mit diesem Gedächtnis, das über die Generationen hinweg wie auch immer überliefert wird, zu tun haben. Und da ist er ziemlich stark. Was das auch verbindet und was es unterscheidet, vielleicht auch zu den Bänden, die wir bisher besprochen haben, es ist eine Lyrik, die ja das Narrative im Moment stark macht. Es gibt ja durchaus auch eine narrative Tradition der gebundenen Rede. Das führt oft zum Epos, aber ein bisschen was Episches hat es ja auch. Also diese langen Gedichte, diese narrativen Gedichte, diese Vielfalt der Formen, aber es ist immer,
es gibt
es
diese
ist, man, es ist nicht, es ist narrativ nicht im Sinne von Plot, aber es ist natürlich schon so, auch dieses immer wieder Umkreisen des Obszönen. Ich würde es nicht pornografisch nennen. Es geht da schon um, es geht um Sex, aber nicht um Pornografie.
Vor allem sind sie blasphemisch, diese Gedichte. Ja, also weil es geht ja immer um das Göttliche, es geht um Shekina, also die Anwesenheit Gottes in der Welt, auch eine kabbalistische Vorstellung. Mhm. Und da hält er dagegen und macht eine riesen dadaistische Show daraus eigentlich. Also auch deswegen, er nimmt das auch alles gar nicht so ernst.
Ja, und zugleich nimmt er es doch sehr ernst, insofern er sich nicht nur in etwas hineinträumt, sondern auch wirklich hineinarbeitet. Man muss vielleicht auch erwähnen, dass eine andere wichtige Anthologie jüdischer Poesie von den Anfängen bis in die Gegenwart, und vielleicht auch nochmal als kleine Ergänzung, nicht Einwand gegenüber dem, was Sie, Herr Bürger, gesagt haben, neben der narrativen Dimension ist auch die performative einfach sehr, sehr stark, wie man es beispielsweise auch in den Eventgedichten sehen und hören kann.
Ja, das ist auch die mündliche Tradition. Ne?
Wir hören ihn nicht, sondern Birgitta Wasserherr.
Wortevent. Er sitzt in einem Haus dessen Wände verziert worden sind mit frischem Gemüse, betet und singt die Psalme und verliest das Buch der Gesetze. Dann verrückt er die Buchstaben, die er sieht, bis sie neue Worte und Klänge ergeben. Geschwind springt er von Wort zu Wort und lässt die Worte eine Gedankenreihe bilden. Zuletzt lässt er die Worte aus seinem Geist fallen, Wort für Wort, so lange, bis er an nichts denkt. Vom Gedanken befreit, umtanzen ihn die Konsonanten in rascher Folge. Sie bilden einen Spiegel, in dem er sein Gesicht erkennt. Buchevent. Trage ein altes Buch auf einen Friedhof und begrabe es.
Vielen Dank, Birgitta Asheuer. Sie haben es eben erwähnt, dass das Original vor 45 Jahren erschienen ist. Und ich frage mich natürlich, warum ist es so spät auf Deutsch rausgekommen? Hat das etwas damit zu tun, weil er keine von unseren Vorstellungen wirklich bedient, keine fixen Konstellationen von Opfern?
Ich glaube, es hat vielleicht auch erstmal einen Norbert Lange gebraucht als Vermittler, weil das ist was, was man nicht deutlich genug betonen kann, dass tatsächlich die Rothenberg-Rezeption in Deutschland über Norbert Lange führt, der selber Dichter ist, der selber polnischer Abstammung ist und der es sehr wohl versteht, sich auch wirklich in gewaltige Lebenswerke reinzuarbeiten. Das hat er schon mal bei Charles Bernstein unter Beweis gestellt, ist einer von mehreren, von einem Übersetzerkollektiv oder sogar von zwei Übersetzerkollektiven, die mit dem Preis der Stadt Münster für internationale Poesie ausgezeichnet wurden für die Charles Bernstein-Übersetzung. Und er hat sich jetzt eben in Jerome Rothenberg eingearbeitet. Und schon das ist enorm verdienstvoll. Also dafür würde ihm eigentlich ein Lebenszeitstipendium gebühren, wenn sich irgendein reicher Mäzen hier befindet oder das hört. Oder jemand, der es werden will, also nicht reich werden will, sondern Mäzen werden will. Norbert Lange hätte das allemal verdient. Und von ihm wurde das Ganze initiiert, damals mit einem Schreibheftdossier, was er maßgeblich mitbetreut hat. Auch der Band Churben im Wunderhorn Verlag in der Reihe P erschienen, der gerade schon erwähnt worden ist, ist von Norbert Lange übersetzt und eben der Hochrotband Rituale und Events und jetzt schließlich das Roughbook Polen 1931. Und ich denke, man könnte einiges über diese Übersetzung sagen, die enorm viele Kompetenzen braucht. Also zum einen die Kontexte nachzuvollziehen, die da in hybrider Weise in diese Gedichte Eingang finden, aber auch dieses gewaltige Sprachregister zu haben, was eben vom hohen Ton bis zum derb vulgären geht, was eben auch den Avantgarde-Einsprengseln Rechnung tragen kann. Da ist, glaube ich, Norbert Lange nicht genug zu loben. Ich brenne immer noch.
Ich möchte ergänzen, Churben ist Rothenbergs Wort für den Holocaust, weil ihm das viel zu euphemistisch vorkommt. Und das ist ein Aspekt, der in diesem Band Polen 31 überhaupt nicht vorkommt oder in Spurenelementen vorkommt. Ich wollte aber sagen, dass wir aus dieser Generation, vor allem von seinen Freunden, Robert Duncan zum Beispiel, auch ein großer Dichter dieser Deep-Image-Bewegung, der mal den Rothenberg auch mal zurechnete, oder Robert Bly und so weiter. Große amerikanische Dichter, von denen gibt es bis in wenigen Zeitschriften hier überhaupt nichts. Hat mit der Übermacht der B-Generation zu tun, hat mit vielen Dingen zu tun, dass wir überhaupt über Jahrzehnte, muss man fast sagen, jetzt hat es wieder sich verändert, Kontakt zur amerikanischen Dichtung verloren hatten. Also mit Brinkmann hat das erstmal abrupt aufgehört und jetzt erst wieder angefangen.
Und das hätte eigentlich wirklich auch die Bekanntmachung Rothenbergs in andere Richtung verdient, weil Barbara Balzer hat es eben erwähnt, die erste Publikation, eigenständige Publikation von Rothenberg war eine Anthologie New Young German Poets. Er war der erste, der Celan, Bachmann, Enzensberger, Grass, viele andere überhaupt ins Englische übersetzt hat und in den USA bekannt gemacht hat. Und dieser doch mittlerweile Strom, eigentlich wollte ich Rinnsal sagen, aber Strom, der durch Norbert Lange nach Deutschland gekommen ist, hat im Grunde eine große und gewichtige Quelle. Ich hatte mir gerade noch auf dem Klappentext dieses Technicians of the Sacred markiert: No one taught me more about poetry than Jerome Rothenberg, schreibt Nick Cave. Man höre und staune.
Jerome Rothenbergs Polen 1931 ist, wir haben darüber gesprochen, von Norbert Lange übersetzt, erschienen bei Roughbooks. Die genauen Angaben zu den Büchern dieser Sendung finden Sie auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur.
Das war's für heute. Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Aus Frankfurt diesmal mit Birgitte Assauer, die gelesen hat, mit Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Maren Jäger. Ihnen allen herzlichen Dank und vor allem auch unseren Gastgebern Sonja Vandenrath und ihrem Team vom Kulturamt Frankfurt danke ich sehr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Walster.